Unternehmers Marktbriefing. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Research-Podcast der Commerzbank mit dem Titel Krämers Marktbriefing mit unserem Chefvolkswirten Dr. Jörg Krämer. Mein Name ist Renate Christ, ich bin Pressesprecherin bei der Commerzbank und freue mich sehr darauf, Sie durch die kommenden Folgen zu führen. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge 1 geht es um das Thema Inflation. Warum die Inflation die Wirtschaft derzeit so beschäftigt, erläutert Ihnen Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank in Frankfurt. Guten Tag, Herr Krämer.
Ja, guten Tag, Frau Christ.
Herr Krämer, an den Tankstellen haben wir schon gemerkt, Benzinpreise sind seit Januar um mehr als 10% teurer geworden und die Inflationsrate ist auf 1% gestiegen. Geht's jetzt endlich los mit der Inflation?
Naja, endlich. Also ich wünsche mir das nicht. Ich glaube es auch nicht, dass es jetzt losgeht mit der Inflation. Denn dieser Anstieg, den Sie erwähnt haben auf 1%, das geht zurück auf Sonderfaktoren. Mhm. Wir hatten ja den Wiederanstieg der Mehrwertsteuer auf das alte Niveau gehabt. Das hat die Inflation nach oben gebracht. Und es wurde eine neue CO2-Abgabe eingeführt zum Klimaschutz. Und die hat die Brennstoffe, also insbesondere Benzin und Heizöl, verteuert. Wenn ich diese Sonderfaktoren mal rausrechne, dann haben wir keinen wirklichen Anstieg der Inflation. Also noch bleibt die Inflation niedrig, das im Januar, ja, war ein Fehlalarm.
Also eigentlich wieder zurück aufs alte Niveau, ne?
Genau.
Aber warum strebt die EZB überhaupt eine Inflation von knapp 2% an? Warum nicht 0%? Dann hätten wir gar keine Geldentwertung.
Ja, das ist eine gute Frage. Früher war es in der Tat ja so gewesen, in den ersten Jahren der Europäischen Zentralbank, dass die EZB eine Inflationsrate zwischen 0 und 2% angestrebt hat. Mhm. Und dann hat sie das unter dem französischen Zentralbankpräsidenten später geändert und ist von 0 bis 2 auf knapp 2% gegangen. Begründet hat sie das damit, dass sie einen größeren Schamabstand halten will zur Inflationsrate von 0%. Denn unter 0 kommt ja bekanntlich Minus, sprich eine negative Inflationsrate.
Ja, die hatten wir ja tatsächlich die letzten 3 Monate auch gehabt mit minus 0,3%.
Die hatten wir gehabt, in der Tat. Und das bedeutet ja, dass das Preisniveau sinkt. Und die EZB mag das nicht, weil sie sieht dann Parallelen zur großen Deflation in den 30er Jahren in den USA. Damals war ja die Inflation massiv negativ, minus 5, minus 6%. Die Preise sind kollabiert. Das ist so das Schreckgespenst, was sie irgendwie vor Augen haben. Ich persönlich sehe das zwar anders. Ich glaube, damals gab es sehr spezielle historische Gründe dafür. Aber lassen wir das mal so stehen. Für die EZB ist das etwas, was ganz schlimm ist. Sie will es vermeiden, dass die Inflation negativ ist, weil sie unbedingt eine Deflation vermeiden will. Und deshalb strebt sie eben an, mit der Inflation möglichst weit wegzukommen von der 0%. Deshalb eben dieses Ziel von knapp 2%. Und das verfolgen auch viele andere Zentralbanken. Das ist so eine Art Konsens bei den internationalen Zentralbankern.
Das ist ja jetzt unterschiedlich gut gelungen. Wenn man sich mal die Inflationsraten in Deutschland in den letzten 10 Jahren anguckt, dann schwanken die ja irgendwo zwischen 0,5% bis 2,6%. Aber die letzten Jahre war es schon weit unter 2%. Was tut die EZB eigentlich, um die Inflation wieder anzuschieben?
Ja, Sie haben recht. Also die Inflation liegt im Euroraum in den letzten Jahren seit vielen Jahren schon unter 2%, also zu niedrig aus Sicht der EZB, nicht zu niedrig für mich persönlich, aber es geht ja hier nur um die EZB. So, und die EZB will, dass die Inflation steigt und bei knapp 2% liegt und sie ist bereit dafür wirklich fast alles zu tun. Sie hat den Leitzins gesenkt auf 0%, dann in den negativen Bereich bis auf minus 0,5%. Als auch das nichts brachte, fing sie an, Anleihen in großem Stil zu kaufen, vor allem Staatsanleihen. Und wenn die EZB ja jemanden abkauft, eine Staatsanleihe, dann bezahlt sie das ja, diese Anleihe, jemanden. Und dann überweist sie sozusagen frisch gedrucktes Geld an den Verkäufer der Staatsanleihen. Und so gerät dann ja neues, frisches Zentralbankgeld in Umlauf. Und das mehr Geld soll dann später dazu führen, dass auch die Inflation steigt.
Also da ist ja wirklich sehr viel Geld durch Anleihen, Ankäufe schon ins System gelaufen. Aber führt das denn wirklich zu einer Inflation?
Also in den zurückliegenden Jahren nicht, denn die Anleihenkäufe der EZB führten häufig dazu, ja, dass Ausländer haben Anleihen an die EZB verkauft oder Banken aus dem Bestand heraus. Das heißt, das führte alles nicht dazu, dass das Geld in den Händen der Normalbürger, in den Händen der Unternehmen gestiegen ist. Aber das ist jetzt anders seit Corona. Seit Corona hat die EZB ihre Käufe massiv aufgestockt. Sie hat ja durch die Käufe der Anleihen faktisch die gesamten Haushaltsdefizite in diesem im abgelaufenen Jahr finanziert. Und dieses viele Geld versackert jetzt nicht nur bei Banken, sondern oder im Ausland, sondern das landet mittlerweile auch auf den Konten der normalen Bürger, der Unternehmen. Und dieses Geld in den Händen der Bürger, das ist die Geldmenge M3, das ist Bargeld, das ist Sichteinlagen, Girokonten, Guthaben, Spareinlagen. Und dieses Geld, diese Geldmenge in den Händen der Bürger wächst sehr, sehr stark seit Corona, nämlich um mehr als 10%. Das ist der Kredithunger des Staates und die Bereitschaft der EZB, diesen Kredithunger durch den Kauf von Staatsanleihen zu stillen. Und das spricht dafür, dass auch in den kommenden Quartalen weiter viel zu viel Geld in die Volkswirtschaft, in den Umlauf gelangt und die Geldmenge einfach zu stark steigt und damit einfach ein monetäres Inflationspotenzial entsteht. Ein zu viel von Geld, was irgendwann auch mal zu einer höheren Inflation führt.
Also die Sparquote, wovon Sie gerade gesprochen haben, ist ja enorm gewachsen. Wir hatten 10,9% und sind jetzt teilweise auf 20% gestiegen. Das ist schon enorm, was sich da getan hat. Wenn auch die Anlageformen mit Tagesgeld und Girokonto nicht die idealsten sind. Aber das wäre, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Gucken wir doch mal zurück auf die Inflation in Deutschland und der Gegenwart. Wie sieht's denn da aus? Wann kommt die?
Ja, also im Januar ist sie noch nicht gekommen, das waren nur Sonderfaktoren. Ich glaube, das wird auch noch bleiben in den kommenden 2-3 Jahren, dass sie also niedrig bleiben wird, die Inflation in Deutschland, auch im Euroraum, deutlich unter 2%. Denn Corona ist eine tiefgreifende Wirtschaftskrise. In den meisten Ländern ist die Arbeitslosenquote sehr, sehr hoch. Hier in Deutschland ist die Kurzarbeit hoch. Und die Arbeitnehmer sind ja eigentlich in der Defensive, Gewerkschaften sind in der Defensive, können keine großen Lohnsteigerungen durchsetzen. Und damit wird in den kommenden Jahren, werden die Arbeitskosten kaum steigen. Und von daher wird die Inflation noch niedrig bleiben.
Aber vom Zeithorizont, was denken Sie da? Wann kommt die?
Ja, also es baut sich ja im Hintergrund ein zu viel an Geld auf. Es ist schon ein Geldmengenüberhang entstanden. Und der wird noch größer werden. Und wenn dann vielleicht in 4-5 Jahren die Wirtschaft wieder gut läuft, wenn dann die Arbeitslosenquote auch niedrig ist, dann typischerweise fangen die Löhne an zu laufen, die Lohnkosten an zu laufen, dann geht die Inflation hoch und dann beginnt sich das zu viel an Geld zu entladen in einer höheren Inflation. Also ich würde das so sagen, also je weiter sie rausgehen, desto höher ist das Inflationsrisiko, sagen wir vielleicht in 4-6 Jahren.
Dann wären wir ungefähr im Jahr 2025 bis 2027. Das ist ja noch absehbar. Gibt es eigentlich noch weitere Gründe jenseits der Erhöhung der Geldmenge, die für einen Anstieg der Inflation sprechen?
Ja, ich bin ja Monetarist und mit Milton Friedman müsste ich Ihnen jetzt eigentlich sagen, dass Inflation immer und überall ein rein monetäres Phänomen ist, dass es also keine anderen Faktoren geben kann als die Geldmenge. Aber das ist natürlich eine sehr radikale Position und Sie haben recht, in der Realität gibt es natürlich weitere Faktoren. Einer von diesen ist die Demografie. Wir haben ja von Anfang der 60er Jahre bis vor kurzem hatten wir eine Situation, wo der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter immer gestiegen ist. Und zwar in Europa, in den USA und in Asien. Also in den drei Weltregionen, die eigentlich den Weltmarkt ausmachen. Und wenn der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter steigt, dann sind natürlich Arbeitskräfte relativ gut vorhanden. Und das drückt natürlich die Löhne, drückt die Lohnkosten und damit auch die Inflation. Aber dieser inflationssenkende Faktor ist durch. Von nun an sollte der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in den kommenden Jahrzehnten sinken. Und damit verknappt sich Arbeit. Und damit wird Arbeit teurer. Und das ist ein weiteres zusätzliches Argument dafür, dass die Inflation in den kommenden Jahren steigen sollte.
Sie haben eben die Weltmärkte angesprochen und damit auch Globalisierung. Welche Rolle hat eigentlich die Globalisierung jetzt auf die Inflation? Eigentlich hat die Globalisierung ja die Inflation eher gedrückt in den vergangenen 20 Jahren.
Ja, Sie haben absolut recht. Also in den zurückliegenden 20 Jahren hat die Globalisierung die Inflation massiv gedrückt. Die Globalisierung hat ja bewirkt, dass ja Hunderte von Millionen chinesischer Arbeiter integriert worden sind in die globale Arbeitsteilung. Und das hat natürlich im Westen die Gewerkschaften unter Druck gesetzt. Das hat dafür gesorgt, dass die Löhne schwächer steigen, dass die Produktivität anzieht. Und die Globalisierung in den zurückliegenden 20 Jahren hat einen riesen Einfluss darauf gehabt, dass die Inflation so weit sinken konnte. Aber Globalisierung ist ja jetzt im Rückwärtsschritt. Wir haben ja vor 4 Jahren ist Donald Trump an die Macht gekommen. Und mit ihm kam ein protektionistischer Präsident ans Ruder im Weißen Haus. Und er drängt ja China schrittweise aus der internationalen Arbeitsteilung hinaus. Und das wird ja weitergehen mit einem Präsidenten Joe Biden, der zwar im Tonfall netter ist, aber der auch wie die Republikaner den wirtschaftlichen, politischen und militärischen Aufstieg von China bremsen will, mithilfe des Protektionismus. Und damit sehen wir jetzt das Gegenteil von Globalisierung. Wir sehen jetzt Deglobalisierung. Mhm. Und da haben Sie völlig recht. Das ist ein Argument dafür, dass eigentlich die Inflation in den kommenden Jahren steigen sollte.
Jetzt haben Sie schon 3 Argumente geliefert, warum die Inflation steigen könnte. Das eine war die monetäre Inflation mit der Geldmengenerhöhung. Das zweite war der demografische Wandel. Und jetzt hatten Sie auch gerade die Deglobalisierung angesprochen. Bei welchem Wert sehen Sie eigentlich die Inflation in den nächsten 4, 5, 6 Jahren?
Ja, ich wusste, dass diese Frage kommen wird. Die Zentralbanken streben ja an, weltweit eine Inflation von knapp 2%. Wir müssen aber sehen, dass in den 70er Jahren hatten wir in Amerika eine zweistellige Inflationsrate gehabt. Bei uns in Deutschland war es nicht ganz so schlimm. Also wenn Sie das mal so zusammen sehen, dann ist es unwahrscheinlich, dass die Inflation in ein paar Jahren ja lediglich auf 3% steigt. Ich denke, sie wird weiter darüber hinausgehen, aber einen genauen Wert kann Ihnen natürlich niemand da nennen.
Okay, 3%, 4, 5 vielleicht. Also schauen wir mal, was dann kommt. Aber welche Auswirkungen hat das eigentlich auf die Finanzmärkte?
Also das wäre der ganz große Gamechanger für die Finanzmärkte. Denn die Finanzmärkte sind ja hoch bewertet. Das gilt für Aktien, für festverzinsliche Wertpapiere, aber auch für Immobilien. Und diese hohe Bewertung lässt sich ja nur rechtfertigen dadurch, dass die Anleger erwarten, dass die Zinsen, ja, und damit auch eben auch die Inflation viele, viele Jahre sehr, sehr niedrig bleiben wird. Das heißt, die Finanzmärkte gehen davon aus, dass die Inflation viele Jahre nicht kommen wird. Und wenn sie dann wieder erwarten, doch in ein paar Jahren kommt, ja, dann sind die hohen Bewertungen nicht mehr gerechtfertigt an den Finanzmärkten. Und ich glaube, dann wird's ganz schön rappeln an den Märkten.
Oh, dann hoffen wir nicht so sehr für die Anleger. Aber wenn man von steigender Inflation spricht, dann kommt man ja auch schnell zu dem Schluss, dass Sachwerte das Richtige wären, Immobilien, Gold, Aktien oder Oldtimer, Diamanten. Was wäre denn Ihre Empfehlung? Was sollen die Anleger denn tun?
Also wenn die Anleger das Risiko teilen, dass die Inflation in ein paar Jahren steigt, dann sind natürlich festverzinsliche Wertpapiere, alle Zinsprodukte sind natürlich dann sehr problematisch, weil deren Wert wird ja zum Teil eben entwertet durch eine höhere Inflation. Besser fahren Anleger in einem solchen Szenario einer steigenden Inflation natürlich mit Sachwerten. Allerdings muss man sehen, dass Aktien, die auch ein Sachwert sind, dass die natürlich zwischenzeitlich auch leiden werden, weil eine höhere Inflation bedeutet höhere Zinsen und das bedeutet ein niedrigeres Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und wir wissen ja auch aus den 70er Jahren, dass Aktien leiden werden, wenn die Inflation steigt. Aber am Ende werden eben die Aktien sowas ganz gut überstehen. Es gibt nur sehr wenige Werte an den Finanzmärkten, die uneingeschränkt profitieren würden von einem solchen Inflationsszenario. Und dazu gehört natürlich Gold. Wobei natürlich Gold in den letzten Jahren auch schon im Wert deutlich gestiegen ist.
Aber hat Ihrer Meinung nach Potenzial weiter zu steigen?
Wenn die Inflation in ein paar Jahren deutlich zu steigen beginnt, denke ich, dann wäre Gold, hätte noch Aufwärtspotenzial nach oben, ja.
Okay. Herr Krämer, was ist zum Abschluss zum Thema Inflation noch wichtig festzuhalten?
Ja, ich glaube, dass sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Die Zentralbanken sind stark unter dem Einfluss der Politiker geraten. Die Geldmengen weltweit steigen sehr stark. Wir haben es mit einer Deglobalisierung zu tun. Wir haben es mit einer großen demografischen Wende zu tun. Also die Risiken für die Inflation sind ganz klar gestiegen. Allerdings muss man auch sagen, man weiß nicht, wann genau das einsetzt. Ich sage immer in ein paar Jahren, ja, aber man weiß auch nicht, in welchem Umfang die Inflation kommt. Aber ich denke, Anleger sollten das wirklich im Hinterkopf behalten, sich ein Urteil dazu bilden, weil das ist eine sehr, sehr wichtige Variable, die bestimmen wird, wie die Finanzmärkte sich in den kommenden Jahren entwickeln.
Und ich glaube, dazu ist ein enger Kontakt zum eigenen Finanzberater dann auch wichtig, was die Strukturierung der Depots angeht. Also ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Krämer, für das interessante Gespräch zur Inflation. Und ich freue mich, mit Ihnen in die nächste Runde zu gehen. Herzlichen Dank für heute.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Tschüss.
Das war die Podcast-Folge 1 über Inflation aus der Reihe Krämers Marktbriefing mit dem Chefvolkswirten der Commerzbank Dr. Jörg Krämer. Diesen Podcast können Sie auf dem üblichen Podcast-Plattform anhören und abonnieren, wie zum Beispiel über iTunes, Deezer oder Spotify. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail. Krämers-Marktbriefing@commerzbank.com. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf bald, Ihre Renate Christ.